Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute bei uns: Ukraine, Auftakt der Karwoche unter Raketen. Sudan, Kinder im Visier des Krieges. Und Vatikan, was es mit dem Dekret zu Messstipendien auf sich hat. Herzlich willkommen zum Nachrichtenjournal von Radio Vatikan, heißt sie Anne Preckel. 32 Menschen, darunter mehrere Kinder, sind laut Kiewer Angaben am Morgen des Palmsonntags im Nordosten der Ukraine durch zwei russische Raketen ums Leben gekommen. Mehr als 100 Personen wurden verletzt.
Es war ein blutiger Auftakt der Karwoche in Sumi, im Nordosten der Ukraine. Ausgerechnet, als sich gegen 10 Uhr im Herzen der Stadt zahlreiche Gläubige zur Palmsonntagsmesse versammelten, schlugen die zwei ballistischen Raketen ein. Dutzende Menschen, darunter Familien und Kinder, rissen sie mit in den Tod. Fernsehaufnahmen aus dem Ort, der 50 Kilometer von der russischen Grenze liegt, zeigten Leichen auf den Straßen und Feuerwehrleute, die brennende Autos inmitten von Haustrümmern löschten. Alles, was bleibt, ist, sich dem Herrn zuzuwenden, kommentierte der apostolische Nuntius in der Ukraine die neue Attacke, die sich vor dem Hintergrund des seit über 3 Jahren andauernden russischen Angriffskrieges ereignete. In der Ukraine werde dieses Jahr parallel nach dem gregorianischen und dem julianischen Kalender Ostern gefeiert, erinnert Erzbischof Visvaldas Kulbokas. Auch in der Stadt Sumi gingen die Menschen am Palmsonntag, wahrscheinlich verschiedener Konfessionen, in ihre Kirchen, um zu beten. Mehr als 30 Menschen hätten die beiden Iskander-Raketen am Palmsonntag getötet, und zwar in dem Moment, als sie gerade beten wollten, umschrieb der Nuntius die grausamen Umstände des Krieges. Dies war der Beginn der Karwoche für verschiedene Regionen der Ukraine. Und alles, was bleibt, ist, sich an den Herrn zu wenden, um sich zu verteidigen. Denn es scheint, dass keine andere Kraft in der Lage ist, Frieden und Leben zu schützen. Möge der Herr uns gnädig sein. Der Angriff fand kurz nach einem Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff in Russland statt, der mit Präsident Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg gesprochen hatte. In der Ukraine und international sorgte die Attacke vom Palmsonntag für Entsetzen. Politiker weltweit verurteilten den Raketenangriff scharf. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky forderte eine internationale Reaktion auf den Angriff. Auch ukrainische Kirchenführer zeigten sich entsetzt. Das Oberhaupt der orthodoxen Kirche der Ukraine, Metropolit Epiphanius, sprach am Sonntag in sozialen Medien von einer satanischen Tat, die das russische Reich des Bösen begangen habe. Möge der Herr den Seelen der Toten Ruhe geben, schrieb der bekannteste Geistliche des Landes. Metropolit Epiphanius mahnte, die führenden Politiker der Welt müssten begreifen, dass der russische Staat ein Terrorist und Mörder sei, der die ganze Welt als Geisel hält. Nur konsequenter und beharrlicher Widerstand könne Russland stoppen. Kiews griechisch-katholischer Großerzbischof Sjatoslav Schewtschuk warf Russland ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Wie Erzbischof Kulbokas ging auch Schewtschuk darauf ein, dass orthodoxe und katholische Christen am Sonntag Palmsonntag begingen. Wenn die Ukrainer den Feiertag des Lebens feiern, will der Feind ihnen seinen Feiertag des Todes aufzwingen, so Schewtschuk. Russland und die Ukraine sind beides orthodox geprägte Länder. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Und nun einige Kurznachrichten.
Mit Stefan Kempis, Vatikan. Im Zug seiner Genesung kehrt der Papst schrittweise zur Normalität zurück. Erstmals seit Franziskus Entlassung aus der Klinik gab der Vatikan am Montag einen offiziellen Arbeitstermin bekannt. So empfing der Papst den für Selig- und Heiligsprechungen verantwortlichen Kardinal Marcello Semeraro. Und er genehmigte unter anderem die Anerkennung des spanischen Architekten Antonio Gaudí als vorbildlichen Christen. Nahe Osten. Jerusalems anglikanischer Bischof hat den israelischen Luftangriff auf das Al-Ahli-Krankenhaus in der Nacht auf Sonntag scharf verurteilt. Es war das 5. Bombardement seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023. so Hussam Naoum, der Israel und alle Regierungen zur Unterlassung und Abwendung jedweder Gewalt gegen medizinische und humanitäre Einrichtungen aufrief. Israel hatte vor dem Angriff im Gazastreifen kurzfristig zur Evakuierung aufgerufen, dennoch starb ein verletztes Kind.
In Nord-Darfur im Sudan sind in den vergangenen 3 Tagen Dutzende Zivilisten, darunter mindestens 23 Kinder sowie mehrere humanitäre Helfer getötet worden. UNICEF spricht von einem Krieg gegen Kinder und fordert ein sofortiges Ende der Gewalt.
In Nord-Darfur haben sich in den vergangenen 3 Tagen erschütternde Gewalttaten ereignet. Dutzende Zivilisten, darunter mindestens 23 Kinder und 9 humanitäre Helfer, sind Berichten zufolge getötet worden. Diese unfassbaren Gewalttaten gegen Zivilisten, Kinder und Helfer müssen sofort aufhören, erklärte Catherine Russell, Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, UNICEF. Besonders betroffen ist die Region um die Stadt Al-Fasha, wo allein in den letzten 3 Monaten über 140 Kinder getötet oder verstümmelt wurden. In den vergangenen 3 Tagen kamen dort mindestens 16 Kinder ums Leben. Weitere 6 Kinder und 9 Helfer starben bei einem Angriff auf das Lager für Binnenvertriebene in Zamzam. Ein weiteres Kind wurde im Lager Abu Shouk getötet. Diese grausamen Zahlen verdeutlichen die unerbittlichen Folgen eines Krieges, der besonders die Schwächsten trifft. Russell appellierte eindringlich an alle Konfliktparteien, ihre Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht zu erfüllen. Kinder müssen vor dieser sinnlosen Gewalt geschützt werden und humanitäre Helfer dürfen niemals zum Ziel werden. Sie forderte, alle Feindseligkeiten in den Lagern umgehend einzustellen, um die dort lebende Zivilbevölkerung zu schützen und eine sichere Versorgung mit humanitärer Hilfe zu ermöglichen. Der Zugang zu vielen der betroffenen Regionen, insbesondere zum Lager Zamzam, ist nach wie vor blockiert. Bewaffnete Gruppen haben wiederholt abgelegene Dörfer angegriffen. Die allgemeine Unsicherheit macht sowohl die Lieferung von Hilfsgütern als auch den Handel nahezu unmöglich. Besorgniserregend ist auch die humanitäre Lage in Al-Fasha und Zamzam. Nach Schätzungen von UNICEF leben dort rund 1 Million Menschen, etwa die Hälfte davon Kinder, die dringend auf Hilfe angewiesen sind. Viele von ihnen sind bereits von Hunger betroffen. Russell betonte, dass die ohnehin eingeschränkte Hilfe durch die Eskalation der Gewalt massiv gefährdet sei. Nur durch einen dauerhaften, schnellen und ungehinderten humanitären Zugang kann lebensrettende Hilfe die Familien erreichen, die in den Kampfgebieten festsitzen. Mit drastischen Worten erinnerte die UNICEF-Chefin an die Gräueltaten in Darfur vor 20 Jahren. Diese schweren Menschenrechtsverletzungen erinnern an die damaligen Verbrechen an Zivilisten und Kindern. Wir müssen jetzt handeln, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Untätigkeit birgt die Gefahr weiteren Leids und weiterer Verluste. Russell schloss mit einem Appell an die moralische Verantwortung der Konfliktparteien. Sie haben nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine moralische Verpflichtung, Kinder zu schützen und die Lieferung dringend benötigter lebensrettender Hilfe unverzüglich zu ermöglichen. Die Weltgemeinschaft sei gefordert, nicht wegzusehen, sondern zu handeln, bevor es zu spät ist. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Mit einem neuen Dekret von diesem Sonntag hat das Klerus Dicasterium Regelungen zur Vergabe von Messstipendien aktualisiert. Insbesondere geht es dabei um die Frage, ob und in welcher Weise mehrere Intentionen in einer einzigen Messe zusammengefasst werden können. Wie der Münchner Kirchenrechtler Martin Rehack erläutert, handelt es sich bei dem Dekret, dass Ostersonntag in Kraft treten soll, vor allem um eine Klarstellung, mit der Missbräuche verhindert werden soll.
Denn bereits durch das Dekret Mos Jugita von 1991 war zwar bereits ermöglicht worden, dass mehrere Intentionen in einer kollektiven Intention zusammengefasst werden konnten. Doch wurde darin auch geregelt, dass der zelebrierende Priester von den Geldmitteln, die die Gläubigen ihm für die Persolvierung der Intentionen überreichen, nur ein Messstipendium behalten dürfe.
Und diese Praxis oder diese Möglichkeit wird jetzt durch das neue Dekret nochmal in Erinnerung gerufen bzw. bestätigt als Möglichkeit.
Unterstreicht Martin Rehack, der an der Münchner LMU Kirchenrecht mit Schwerpunkt unter anderem im Sakramentenrecht und im kirchlichen Vermögensrecht lehrt. Damit verbunden sei auch die altbekannte Klarstellung,
dass in dem Fall, wenn also sozusagen mehrere Messintentionen in einer Messe erfüllt werden, der Zelebrant immer nur ein Stipendium behalten darf und die anderen eben nach Maßgabe dessen, was die Bischofskonferenz bzw. die zuständigen Gremien der Bischöfe, Provinzrat, Versammlung der Bischöfe einer Kirchenprovinz, da festlegen, wo also dann das weitere Geld, die weiteren Stipendien hingehen.
Das sagte Rehack mit Blick auf das Postulat, dass überzählige Messstipendien in jedem Fall abgeführt werden sollten, beispielsweise durch Weitergabe in die Mission oder durch Sammlung in einem diözesanen Fonds. In diesem Sinne ändere sich also nichts, doch werde in dem aktuellen Dekret auch ausdrücklich eine Form des Gedenkens angesprochen, für die durch den zelebrierenden Priester missbräuchlich Geld verlangt werden könnte. Denn es gebe zwar seit alters her die Möglichkeit, dass Personen, deren während des Gottesdienstes in besonderer Weise gedacht werden solle, namentlich an einem bestimmten Ort in der Eucharistiefeier genannt würden. Allerdings ohne, dass im Vorfeld ein Missstipendium angenommen werden dürfe.
Und das wird eben als Missbrauch thematisiert. Also man kann natürlich Leute, an die man besonders denkt, nennen. Aber wenn das eben nicht im Kontext dieser klassischen Messintention ist, dann darf man dafür auch kein Quasi-Messstipendium, sage ich mal, oder keine sonstige Gabe verlangen. Also das ist ein Punkt.
Auch werde in dem aktuellen Dokument nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Zusammenfassung der Messintentionen von Seiten verschiedener Gläubiger nur dann statthaft sei, wenn jeder einzelne von ihnen ausdrücklich damit einverstanden sei, gibt Rehack zu bedenken.
Also das war schon immer klar, auch schon seit dem Dekret Mos Jugita von 1991. Und jetzt hat sich wohl die Praxis eingeschlichen, dass man dieses Einverständnis vermutet hat, wenn eben die Stipendiengeber nicht ausdrücklich gesagt haben, dass das Messstipendium sozusagen einzeln persolviert werden soll, ja, also nicht zusammen mit anderen. Da sagt eben jetzt Artikel 1, Paragraf 2, das geht so nicht. Man darf hier nicht vermuten, dass ein Stipendiengeber mit einer kollektiven Intention einverstanden ist, sondern man muss das ausdrücklich thematisieren und dann die Zustimmung muss ausdrücklich erfolgen.
In der täglichen Praxis sollte sich mit dem neuen Dekret letztlich kaum etwas ändern, da die bestehenden Regelungen nicht geändert werden. Doch wird dort die geltende Regelung nochmals nachgeschärft. Auch sind die Ordinarien ausdrücklich dazu aufgerufen, bei Missbräuchen disziplinarisch tätig zu werden. Vor allem sollten diese Regelungen, so heißt es in dem Dekret ebenfalls, sowohl den Priestern als auch den Gläubigen zur Kenntnis gebracht werden. Einer der Gründe für diese Neufassung, die in dem Dekret selbst genannt werden, ist auch der Priestermangel in einigen Gegenden, der die tägliche Feier der Messe in den Intentionen der Gläubigen schwieriger macht. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Auch im Vatikan wurde die Karwoche am Sonntag eröffnet. Ja, und wer sich in der Fastenzeit oder der Osteroktav in Rom aufhält, erhält die Gelegenheit, einen liturgischen Brauch kennenzulernen, der seine Entstehung auf die ersten christlichen Jahrhunderte zurückführen darf, den römischen Stationsgottesdienst. Was es damit auf sich hat, das haben wir den deutschen Vatikanexperten Ulrich Nersinger gefragt.
In der Frühzeit des Christentums versammelten sich die Gläubigen der ewigen Stadt mit ihrem Bischof in einem bestimmten Gotteshaus zum Gebet und feierten dort die Eucharistie. Diese Art Zusammenkünfte hieß Statio und die Kirchen, in denen sie stattfanden, Stationskirchen. Die Stationsfeiern galten als sichtbarer Ausdruck der Einheit der ganzen römischen Gemeinde mit ihrem Bischof. Sie waren nötig geworden, da durch die wachsende Zahl der kirchlichen Gebäude eine Teilung der Gemeinde in lokale Gruppen, den Pfarreien, eingetreten war.
Dieser liturgische Brauch der Stationsgottesdienste ist aber irgendwann wieder verschwunden.
Schon im 10. Jahrhundert konnte man nicht mehr von einer ständigen Teilnahme der Päpste an den Stationsgottesdiensten sprechen. Die Gründe dafür waren die wachsende Übernahme von Verpflichtungen politischer und höfischer Art. Als die Päpste im 14. Jahrhundert ihren Sitz nach Avignon verlegten, war der Niedergang der Stationsgottesdienste nicht mehr aufzuhalten.
Und wann erinnerte man sich wieder an die Stationsgottesdienste?
In der Neuzeit setzte Papst Johannes der 23. ein Zeichen. Am Aschermittwoch des Jahres 1959 begab sich der Heilige Vater überraschend auf den Aventin, um den Stationsgottesdienst in Santa Sabina zu feiern. Seitdem haben die Päpste, wenn sie nicht durch Krankheit oder Gebrechlichkeit daran gehindert waren, diesen Brauch beibehalten. Für die ewige Stadt belebten die Päpste die Feier der Stationsgottesdienste, jedoch beschränkt auf die Fastenzeit und die Osteroktav und, mit Ausnahme des Aschermittwochs, ohne ihren persönlichen Vorsitz.
Inwiefern fand dann die Erinnerung an die alten römischen Stationsgottesdienste auch ihren Niederschlag in der nachkonziliaren Liturgie, und zwar für die Weltkirche?
Die Teilnahme des Papstes an der Aschermittwochsliturgie auf dem Aventin bewirkte eine Rückbesinnung auf diese frühchristliche Tradition. Der alte römische Stationsgottesdienst fand schließlich auch im Ceremoniale Episcoporum, dem bischöflichen Zeremonienbuch von 1985, seine Würdigung. Er spricht in seinem ersten Kapitel von der Stationsmesse des Diözesanbischofs und verwendet für die Feier eines Pontifikalamtes nun ausschließlich den Ausdruck Missa Stationalis.
Sagte uns der Vatikanfachmann und Historiker Ulrich Nersinger. Herzlichen Dank.
Bitte beachten Sie den letzten Stand zu Papst Franziskus Gesundheit und den Kar- und Osterfeierlichkeiten im Vatikan. Ob und wie Franziskus dabei sein wird, finden Sie bei uns im Internet www.radiovatikan.de. Dort finden Sie auch alle Zeiten unserer Live-Übertragungen in der Karwoche in deutscher Kommentierung.
Sahelzone Afrika. Frauen und Mädchen im nördlichen Afrika leiden laut dem Kinderhilfswerk Plan International besonders an den Folgen des Klimawandels. Durch wirtschaftliche Not in der Klimakrise erführen viele sexualisierte Gewalt, brechen frühzeitig die Schule ab oder würden zu jung verheiratet, so die Organisation am Montag in Hamburg. Ein aktueller Bericht des Hilfswerks warnt für die Sahelzone vor zunehmenden Dürren, extremer Hitze und auch Überschwemmungen. Deutschland. Die historischen Staatsleistungen an die Kirchen von rund 600 Millionen Euro im Jahr bleiben vorerst unangetastet. Im Moment sei das Thema Staatsleistungen tot, sagte der religionspolitische Sprecher der SPD, Lars Castellucci, am Montag im Deutschlandfunk. Die Bundesländer hätten die von der Ampelregierung vorbereitete Ablösung einstimmig abgelehnt. Im Koalitionsvertrag sind weder die Staatsleistungen an die Kirchen noch die Prüfung einer möglichen Ablösung erwähnt.
Damit endet unser Nachrichtenjournal an diesem Montag. Es moderierte Anne Preckel. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Karwoche und sagen Danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.